Was glaubst du, wer du bist? Das ist die Frage, mit der wir uns in den letzten Wochen beschäftigen. Letzte Woche habe ich über die Gerechtigkeit Gottes gesprochen, die für den großen Martin Luther eine ganz neue Erkenntnis war, dass es eben eine geschenkte Gerechtigkeit ist. Es ging darum, wie wir Identitätskrisen überwinden können, die uns als Christen durchaus auch begegnen können, wo wir uns die Frage stellen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was ist mein legitimer Stand vor Gott? Und heute möchte ich mit euch über diese Frage nachdenken. Ein Heiliger in dieser Welt. Na, habt ihr alle eure Heiligenscheine angeschaltet? Also wer Christ ist und einigermaßen lange dabei ist, der kommt ja an den Punkt, wo er manchmal sich die Frage stellt, ja, so, ich bin Heiliger, sagt die Bibel ja auch, aber ich habe mich oft gefragt, ob ich heilig bin. Und war mir dann doch durchaus unsicher. Und es blieb irgendwie immer unklar. Und wenn ich jetzt mal wieder Martin Luther zitiere, der hatte an der Stelle auch wieder eine Erkenntnis gehabt. Der hat gesagt, in der Freiheit eines Christenmenschen, das ist eine Schrift, die er 1520 geschrieben hat, als er ergriffen war von der Liebe Gottes des Vaters, da sagt er, ei, so will ich für diesen Vater, der mich mit seinen überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, auch frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt und für meinen Nächsten auch eine Art Christus werden, wie Christus mir geworden ist. Martin Luther hat gesagt, als er das verstanden hat, ich möchte für meine Umwelt, für die Menschen in meiner Umgebung, möchte ich eine Art Christus werden. Das ist doch ein cooler Gedanke. Du kannst für deine Umwelt eine Art Christus werden, so wie Christus dir geworden ist. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte mich heute in erster Linie zu Christen sprechen, die sich diese Frage stellen, wie soll ich diesen hohen Anspruch denn überhaupt schaffen? Ich bin nicht heilig, mag der eine oder andere vielleicht denken. Zumindest in meinem Verhalten nicht. Ja, okay, ich weiß, ich werde vielleicht eines Tages in den Himmel kommen. Das habe ich irgendwie verstanden. Aber wie lebe ich denn im Hier und Jetzt? Wie komme ich denn klar? Wie kann ich dazu beitragen, dass das Reich Gottes vorankommt? Und wenn du noch kein Christ bist oder dir die Frage stellst, einer zu werden, dann hast du vielleicht auch diese Vorstellung, du musst dich erstmal ganz doll anstrengen. Ich habe vor kurzem gehört, wir sind ja als Gemeinde unter anderem auch im Dienst für die Obdachlosen der Stadt unterwegs. Und da habe ich von einem Obdachlosen etwas gehört, was mich innerlich zerrissen hat. Er hat gesagt, ich muss erstmal mein Leben auf die Kette kriegen und dann kann ich zu euch kommen. Mich hat es innerlich zerrissen. Also ich war selber nicht dabei, aber mich hat es innerlich zerrissen, als ich dachte, Mann, komm doch gleich zu Christus. Du musst dich erst komplett sein, alles auf die Kette gekriegt haben, dein Leben geordnet haben, komm gleich zu Christus, da kriegst du Heilung. Aber das ist eine Vorstellung, die viele Menschen noch haben. Die sehen die Christen und sagen, ja, das sind die ganzen Ansprüche, kriegen sie alle auch nicht hin, aber ich dann erst recht nicht. Ja? Und man denkt ja manchmal auch, der Glaube ist so eine Art Leistung. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dieser Klosterschwester, die mit einem Auto unterwegs gewesen ist und plötzlich war ihr Benzin alle. Und sie watschelt dann zur Tankstelle, die einige Kilometer entfernt war und kommt da an und sagt, ich hätte gerne Benzin. Und sagt der Tankwart, ich habe keinen Tankkanister. Okay, ich finde hier noch einen alten Nachttopf, den habe ich hier noch. Und sagt die Klosterschwester, okay, dann nehme ich den mal, besser als gar nichts. Füllt ein wenig Benzin ein und tritt den Rückweg an. Und als sie dann eben vorsichtig das Benzin aus dem Nachttopf in den Tank gießt, brummt ein schwerer Lastzug heran. Entgeistert tritt der Fahrer auf die Bremse, kurbelt das Fenster herunter und ruft der Schwester zu, alle Achtung, Schwesterchen, ihr Gottvertrauen möchte ich mal haben. Da ist Glaube eine Leistung. So stellen sich viele Menschen das vor. Also wenn ich den Glauben hätte, dann kann ich auch in die Kirche gehen. Wenn ich den Inhalt eines Nachttops in mein Auto packen kann. Also vielleicht könnt ihr mit diesem Bild auch etwas anfangen. Da hat man das Gefühl, man ist wie so ein Esel und da sitzt so ein fettes, gesetzliches Schwein auf meinem Rücken und sagt mir, was ich alles für tolle Leistungen zu bringen habe, damit ich doch endlich mal Christ sein kann. Und dieses fette Schwein möchte ich heute schlachten. Ich möchte dich als Christ ermutigen oder ich möchte dich als Nicht-Christ ermutigen. Lauf nicht mehr hinter dieser Karotte her. Lauf nicht mehr hinter dieser Karotte her. Jagt dem Frieden nach und mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das ist so das große christliche Wort. Und jagt der Heiligung nach und alle versuchen das irgendwie und kriegen es manchmal auch nicht auf die Kette. Und deswegen geht es darum, eine Denkart zu bekommen, die weit entfernt ist von der religiösen Denkart unserer Welt. Lasst uns, einige denken ja, wir müssen große Anstrengungen meinerseits tun, um mein Leben verändern zu können, ein heiliges Leben zu erreichen. Das war auch in der Apostelgeschichte die erste Frage, die die Leute gestellt haben, als Petrus seine Predigt gehalten hat. Was müssen wir tun? Also sofort die Frage, das ist eine absolut religiöse Frage. Was muss ich tun? Und wir müssen uns das vor Augen führen, dass das Christentum am Anfang total anders war. In der Kirchengeschichte, wenn wir uns das mal so vorstellen, in der damaligen Zeit, im Römischen Reich, stellen wir uns mal so vor, ein Christ trifft sich mit seinen Nachbarn. Er fragt der Nachbar ihn, wo ist denn dein Tempel? Sagen die Christen, wir haben keinen Tempel. Fragt der Nachbar, ja, wie geht denn das? Wo verrichten denn eure Priester ihren Dienst? Wir haben keinen Priester. Naja, aber wo bringt ihr denn dann eure Opfer da, um euren Göttern zu gefallen? Was muss ich tun? Opfer bringen. Die Christen sagen, wir bringen keine Opfer da. Jesus war selbst der letzte Tempel, der letzte Priester und das letzte Opfer. Und das hatte damals noch keiner gehört. Also wenn du irgendeine Religion hast, ist klar, okay, ob du in den Tempel gehst oder in den Tempel gehst. Meistens waren die Götter erfolgreich, die vorher den Krieg gewonnen hatten, also von dem Volk jeweils. Aber die Römer haben damals zu den Christen gesagt, ihr seid Atheisten. A ist die Vorsilbe von, die etwas verneint. Also asozial zum Beispiel sagen wir, wenn jemand sozial ist, ist er ein ganz geselliger Mensch. Wenn er asozial ist, ist er unsozial, ungesellschaftlich, sozial halt. Und wenn wir uns das mal vorstellen, Christen sind damals Atheisten genannt worden, weil das war komplett anders. Etwas komplett anderes. Aber die meisten Leute in unserer heutigen Gesellschaft, für die ist das Christentum gleichbedeutend mit Religion und mit Moralismus. Und ihr Lieben, Jesus, der hat die Gottlosen angezogen. Während die Moralisten, die frommen, die bibelgläubigen Leute seiner Zeit, den hat er vom Kopf gestoßen. Und wenn unsere Kirche heutzutage nicht im Großen und Ganzen die gleiche Wirkung hat, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Wir ziehen nicht die Art von Außenseitern an, die Jesus angezogen hat. Wir neigen dazu eher, die konservativen Typen anzuziehen, die mit Schlips und Kragen so. Ich stelle uns die Frage, wo sind die zügellosen Menschen, die Freigeister unserer Zeit? Wo sind die Zerbrochenen, wo sind die Ausgegrenzten, um die die Kirche oft einen Bogen macht? Ich sage, wenn unsere Verkündigung als Kirche und die Lebenspraxis von uns Christen nicht die Wirkung auf andere Menschen haben, wie es Jesus hatte, dann verkündigen wir offensichtlich nicht dieselbe Botschaft wie Jesus. Und darum soll es gehen, dieses religiöse Denken absolut den Garaus zu machen. Paulus sagt, dass das religiöse Denken eine Gefahr ist. Er sagt im Kolosserbrief, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf der Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Also es gibt also eine Lehre, eine Menschenlehre ist gegründet auf der Lehre von Menschen und auf der Basis der Mächte der Welt. Und damit meint er die Mächte der Finsternis. Diese Lehre kann uns von Christus wegziehen. Man kann ganz tolle, beeindruckende Dinge machen. Da kriegst du den Beifall. Boah, was für ein frommer Typ. Da hast du den Applaus der Massen sicher. Aber Paulus schlägt dann richtig drauf und sagt, denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In Christus, sagt Paulus, und nicht in den Werken. Denn Christus ist das Gesetzesende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Und das, ihr lieben Schwestern und Brüder, das, ihr lieben Leute, ist die frohe Botschaft für die Prostituierten und für die Zöllner der damaligen Zeit gewesen. Für die Leute, die die Gerechtigkeit Gottes, von der ich letzte Woche gesprochen habe, verstanden haben, gesagt, okay, das ist eine Gerechtigkeit, die muss ich mir schenken lassen. Ich weiß, dass ich vor Gott mit so viel Sünden und so viel Schuld stehe, dass ich gar keine Chance habe. Die Gerechtigkeit Gottes muss mir geschenkt werden. Ich habe sonst sowieso keine Chance, das sagen wir alle auch von außen. Deswegen ist es so eine schlechte Botschaft für die Frommen. Die meinen, dass sie es selber auf die Kette kriegen. Und so eine frohe Botschaft für die zerbrochenen Herzens sind. Der einzige Weg, das haben die Leute gewusst, um jemals heilig zu werden, Er besteht darin, dass sie mir geschenkt wird. Heiligkeit wird mir geschenkt. Und ich möchte heute auch einen prophetischen Text mit euch anschauen, anhand dessen wir das hoffentlich wieder besser verstehen können, aus dem Jesaja. Jesaja 61, ich lese Jesaja 61, die Verse 1 bis 3. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen der Gerechtigkeit genannt werden, das werde ich gleich erklären, das ist nichts Außerirdisches, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Soweit Gottes Wort. Jesus zitiert diese Verse später. Das ist ein Text aus dem Alten Testament. Viele Jahre, viele Jahrhunderte vor Jesus hat Jesaja das im Blick auf Jesus schon gesagt. Und ihr müsst euch das vorstellen, Jesus kommt in die Synagoge, nimmt sich eine Jesaja-Rolle und zitiert diesen Text. Jeder Jude kennt diesen Text auswendig. Jeder Jude weiß, was da noch alles kommen wird. Auch wenn Jesus diesen Text nicht komplett zitiert. Aber das schwingt alles mit. Diese ganzen Gedanken schwingen damit. Jesus liest diesen Text dann vor und sagt nicht, das war ein cooler Text damals vor 400 Jahren, sondern er sagt, das erfüllt sich heute vor euren Augen. Könnt ihr euch vorstellen, wie da den Leuten die Kinnlade runtergefallen ist? Jesus sagt, das Wort der Schrift erfüllt sich vor euren Ohren. Und dann haben sich einige natürlich gewundert, weil sie sagen, hä, das ist doch Jesus, mit dem bin ich doch früher zur Schule gegangen. Der hat doch meinen Tisch gezimmert. Der hat doch meinem Vater geholfen, das Dach zu decken. Und der nimmt diesen Text und bezieht ihn auf sich. Und die wollten ihn sogar umbringen. So weit kam es damals. Aber was hat Jesus denn damals eigentlich gesagt, als er diesen Text vor Augen hat? Das Ziel von diesem Text ist, dass der Herr verherrlicht wird, Vers 3. Der Heilige Geist kommt herab. Und die Folge davon, dass der Geist Gottes in Kraft auf Jesus herabkommt, ist, dass die Elenden und die zerbrochenen Herzens, die Gefangenen, dass die freigesetzt werden. Und dass sie einen neuen Namen bekommen. Und da kommt jetzt das Wort vor, Terebinte der Gerechtigkeit. Das ist ein Baum, ein ganz bekannter Baum in Israel gewesen, unter dem man häufig auch irgendwelche besonderen Dinge vereinbart hat, Verträge. Das war ein ganz wichtiger Baum in der damaligen Zeit, auch heute noch. Und wenn wir uns das mal vor Augen führen, was Jesaja da sagt und wo Jesus sagt, das ist die Erfüllung. Wenn das passiert, dann wird Gott anfangen, etwas Neues zu bauen. Gott wird etwas Neues pflanzen, einen Baum, der so fest ist. Und das wird genannt werden, Pflanzung des Herrn. Wenn wir dann nochmal den ganzen Jesaja-Text uns vor Augen führen, am Anfang des Jesaja-Textes, Jesaja 1, da ist Gott sauer über sein Volk. Da sagt er, ihr habt das nicht recht gemacht, ihr habt anderen Göttern nachgefolgt. Und dann heißt es in Jesaja 1, Vers 30, denn ihr werdet sein wie eine Terebinte, deren Laub verwelkt ist und wie ein Garten, der kein Wasser hat. Hier am Anfang im Jesaja, da sagt Gott, ihr habt versucht, ohne mich zu leben. Ihr seid ein Baum, der vertrocknet. Hier in Jesaja 61 sagt Gott, ich werde einen neuen Baum aufsetzen. Und das ist eine Pflanzung des Herrn. Und das soll uns Mut machen. Jesus sagt, ich bin derjenige, der diese Gerechtigkeit bringen wird. Weil es meine Gerechtigkeit ist, die ich euch schenken werde. Die ihr gebunden seid, die ihr in Gefangenschaft seid, die ihr elend seid. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen, weil ich Gerechtigkeit Gottes in Person bin. Und wenn ich den Himmel für dich öffnen kann und du das für dich in Anspruch nimmst, dann ist auch für dich der Himmel offen. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast, sondern weil du diese Gerechtigkeit nimmst, die Gerechtigkeit Gottes und sie dir anziehst. Nicht, weil du so perfekt bist, sondern einfach, weil Gott sie dir anbietet. Das ist das Wunderbare, was Jesus uns jetzt vor Augen führt. Und indem Jesus diesen Text zitiert, indem das auch alles mitschwingt, haben die Leute damals gemerkt, boah, ganz, ganz harter Tobak. Und Jesus sagt später im Johannesbrief, im Johannesevangelium, da sagt er, dass an seiner Stelle jemand kommen wird. Ich habe das letzte Woche auch schon zitiert, ich möchte das nochmal weiter ausweiten. Da sagt er, denn ich sage euch, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, sagt er zu seinen Jüngern. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jesus sagt, der Heilige Geist tut einen Dienst überführend. Das ist ein Wort, was ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr heute Abend um 20 Uhr den Fernseher anmacht und Tatort guckt. Da gibt es nämlich einen, der ist Kriminalbeamter und der überführt einen des Mordes in der Regel. Das ist dieser kriminalistische Begriff. Ich werde es dir ganz haarklein nachweisen, dass du ganz sicher bist. Ich werde es ans Licht bringen. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Dich zu überzeugen, wenn du das noch nicht glauben kannst. Sünde, und damit ist gemeint, die Beziehung zu Gott zu haben. Nicht deine kleinen Taten, ob du mal die Steuer betrogen hast oder du mal jemanden angelogen hast. Das ist nicht das, was sich von Gott letztlich trennt. Sondern Jesus sagt, dass ihr nicht an mich glaubt. Das ist das Entscheidende erstmal. Beziehung zu Gott ist nur möglich durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Keinen anderen Weg. Das heißt also, das ist der erste Teil. Wenn das passiert ist, überführt der Heilige Geist uns weiter. Er macht uns deutlich, dass die Gerechtigkeit Gottes unsere Gerechtigkeit geworden ist. Dass wir darin, dass wir das wirklich glauben, dass wir davon wirklich überzeugt sind. Wie ein Kripo-Beamter, der sagt, hey, ich habe hier Beweise. So kannst du auch deinen inneren Monstern sagen, hier hat der Heilige Geist mir überzeugt, Überzeugung gegeben dafür, dass ich Gerechtigkeit Gottes bin. Ja, ich habe noch nicht alles auf die Kette gekriegt. Aber Gott ist mit mir noch nicht fertig. Das ist das, was der Heilige Geist tut. Jesus benutzt dieses Wort, um uns zu überzeugen, zu überführen und damit wir das wirklich erleben. Und dann eben, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir in Christus sind, hat der Feind keine Anrecht mehr an uns. Das Wunderbare an diesem Bild von einem Baum der Gerechtigkeit ist meines Erachtens, dass es einen Prozess darstellt. Wenn ihr euch das so vorstellt, warum produzieren Apfelbäume Äpfel? Ja? Warum produziert ein Apfelbaum Äpfel? Weil er ein Apfelbaum ist. Ganz, ganz hohe Theologie jetzt. Ja? Und wenn der Apfelbaum gepflanzt worden ist, bedeutet das aber nicht, dass er sofort nächsten Tag Äpfel am Stamm sind. Ist das nicht cool? Ist das nicht entspannt, dass du sagen kannst, okay, ich bin in Christus eine neue Pflanzung und wenn die Früchte jetzt noch nicht da sind, fange ich wenigstens mal an, diese neue DNA anzuziehen, zu glauben und nicht mit dem Feind zu glauben. Und wenn heute die Früchte noch nicht da sind, dann kommen sie vielleicht nächstes Jahr. Oder sie kommen übernächstes Jahr. Jesus benutzt ein anderes Bild. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau das gleiche Bild. Jesus ist derjenige, in dem wir sein sollen. In seiner Gerechtigkeit sollen wir leben. Und wenn wir in ihm sind, wird es unvermeidbar sein, dass wir die Frucht haben, die auch Jesus hatte. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen. Aber kein Gärtner würde den Apfelbaum gleich wieder rausreißen, nur weil er erst letzte Woche gepflanzt worden ist und nicht heute schon ein Apfel am Baum hängt. Ein Winzer würde niemals seine ganzen Weinberge wieder platt machen, nur weil er letzte Woche Weinstöcke gepflanzt hat und heute ist noch kein Wein dran, also keine Weintrauben. Wein wäre noch besser, gleich in Flaschen am besten. So ein Wein würde ich auch kaufen. Ich habe die Gerechtigkeit Gottes als Geschenk bekommen. Also werde ich auch Frucht bringen, die der Gerechtigkeit würdig sind. Das Werk von Jesus hat mich verändert. Das Werk von Jesus will dich verändern. Also wirst du auch entsprechende Frucht bringen und kannst das ganz entspannt sein. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das habe ich gerade zitiert. Es ist einfach so, wenn wir in Christus sind, wenn wir in ihm verborgen sind, dann kann die Macht der Finsternis uns nichts mehr anhaben. Johannes 14,30 sagt Jesus, ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und in mir hat er gar nichts. Das ist cool, oder? Jesus sagt hier, der Fürst der Welt kommt, aber in mir findet er nichts. Kein Grund zur Anklage. Kein Grund zu sagen, Jesus hat etwas falsch gemacht. Und darum ist Jesus auch der Einzige, der uns aus der Macht der Finsternis befreien kann. Der uns quasi einhüllt vor der Macht der Finsternis. Ihr Lieben, und deswegen liebe ich es so, wenn wir diese alten Choräle manchmal so vor Augen haben, die ich früher zum Beispiel in meiner Kirche gesungen habe. Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. Da heißt es, das Lied geht so am Anfang, Jesus ist kommen Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Und in Strophe 3 heißt es so wunderbar, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht den gewappneten Starken ins Haus, sprengt des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Cooles Bild. Der Teufel steht vor deiner Tür und sagt, puh. Und du sagst, hey, guck mal, wer da hinter dir steht. Hast du gesehen, wer da hinter dir steht? Du hast verloren. Und ich bin in ihm. Ich bin in Christus. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Also scheuch dich. Martin Luther hat das so gemacht. Da kam der Teufel, ist eine Anekdote, die erzählt wird, nach Wittenberg, klopft an seine Tür und sagt, wohnt hier Dr. Martin Luther? Martin Luther macht die Tür auf, schaut aus dem Fenster und sagt, nein, Martin Luther ist tot, hier wohnt Jesus Christus. Und der Teufel hat Reis ausgenommen. Das ist etwas an Identität, an Gewissheit, an Glaubensgewissheit, in Christus gerecht zu sein, die ich uns wünsche. Die Gerechtigkeit Christi ist der Grund dafür, dass wir ein für alle Mal Sieg über den Feind haben können. Und davon will der Heilige Geist uns überführen. Das Einzige, was der Feind immer wieder versuchen kann, auch im Leben eines Christen, ist das, was Jesus selbst erlebt hat in seinen Versuchungen. Auch das habe ich letzte Woche schon angedeutet. Das möchte ich noch ganz kurz ausführen. Der Feind kann versuchen, dich von deiner Identität wegzuführen und an andere Punkte zu führen und sagen, hey, willst du nicht das nehmen? Und die Bibel nennt uns hier drei Punkte. Der erste Punkt ist, der Versuch, deine Identität aus etwas anderem zu ziehen, indem du dich auf das konzentrierst, was du leistest. Jesus ist in der Wüste und der Feind kommt an ihn heran, nachdem er 40 Tage gefastet hat. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesem Stein Brot. Was hast du denn schon erreicht, Jesus? Mach doch mal hier ein bisschen Brot. Du bist das, was du leistest. Viele bemessen auch ihren inneren Wert, auch in unserer Generation, an den Erfolgen, die sie erzielt haben. Am Arbeitsplatz zum Beispiel. In unserer westeuropäischen Kultur fragen wir uns mal als erstes, nachdem wir den Namen erfahren haben, und, was machst du beruflich? Das ist die Frage, die wir uns immer stellen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, wenn ihr so in Gruppen reinkommt, wo neue Leute sich kennenlernen und dann man manchmal so erlebt, wie dann irgendjemand sagt, ich bin was ganz, ganz Tolles und man einige in so einen inneren Knicks machen und sagen, boah, der ist aber was weiß ich, ganz intelligent und ganz viele Titel und das ist einfach in unserer Kultur so drin. Wir definieren uns über das, was wir an beruflichen Erfolg haben. Im Nahen und Mittleren Osten, da fragt man sich, wie viele Kinder hast du? Das ist die Familie. Das geht es darum, das ist meine Identität, die Geschichte, aus der ich komme. Ganz viele Kinder, ganz tolle Familie, das ist das, ja, Kinder geht's gut und Familie super alles. Das ist so deren Ding. Aber Jesus sagt, das macht dich nicht aus. Sagt an vielen Stellen. Der zweite Punkt, ich bin, was andere von mir halten. Jesus wird im Geist auf die Zinnen des Tempels gestellt vom Feind. Und er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Ja, Satan, das stimmt, das habe ich in der Bibel auch gelesen, hätte Jesus jetzt sagen können. Psalm 91, wunderbar, das ist doch biblisch, also springe ich hier runter. Das ist meines Erachtens übrigens eine der besten Belege dafür, dass wir die Bibel ernst nehmen sollten, aber nicht wortwörtlich. Das steht im Wort Gottes drin. Und wenn Jesus das gemacht hätte, hätte er auf einen Schlag Anerkennung gehabt. Der Tempel war das Heiligtum der Juden damals. Da haben sich alle getroffen. Stell dir vor, er wäre da viele, viele Meter oben auf einer Zinne des Tempels gestanden, wäre drunter gesprungen und er wäre unten ganz super angekommen wie irgendein Superheld. Hätten alle gesagt, hurra, hurra. Es geht darum, deine Identität über die Anerkennung und über den Beifall und über dein Ansehen zu bekommen. Das geht uns ja auch manchmal vielleicht so, wenn wir ein Kompliment bekommen, dann geht es uns gut. Und wenn wir kritisiert werden, sind wir am Boden zerstört. Und Jesus macht deutlich, ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich habe es nicht nötig, hier für dich den Hampelmann zu machen. Ich weiß, dass ich vom Vater geliebt bin. Und wenn wir dann wirklich frei sind, wenn wir den anderen Menschen nicht mehr etwas vormachen müssen, dann können wir wirklich ich sagen. Das ist so wunderbar, auch in der Seelsorge immer wieder Menschen zu erleben, die es wagen, ihre Masken abzunehmen. Wo man sagt, okay, ich muss dir jetzt nichts mehr vormachen. So sieht's aus. Und das ist das, was Jesus hier auch meines Erachtens uns vor Augen führt. Ich habe es nicht nötig, hier vor den Leuten irgendwie eine Show abzuziehen. Ich kann zu mir ich sagen. Ich habe eine heile Persönlichkeit. Und das ist das, was Gott uns anbieten will. Und dann geht es weiter. Die dritte Versuchung, ich bin, was ich habe. Er wird auf einen hohen Berg gestellt und der Satan zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und seine Herrlichkeit. Und dann sagt Satan, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen wirst und mich anbetest. In unserer Kultur fragen wir uns, wer hat das meiste Geld, sieht am besten aus und definieren uns viel über solche Dinge. Und wenn wir Christen sind, dann haben wir hoffentlich eine ganz neue Einstellung zu unseren Gütern und zu unserem Besitz. Wenn wir glauben, dass unser ganzer Besitz eine Gabe Gottes ist, dann wird Geben unser normaler Lebensstil. Wir arbeiten immer noch, weil Gott uns die Arbeit gegeben hat als den Hauptkanal, durch den er uns versorgt. Aber unsere Güter sind Zwischenstationen zwischen Gott und unserem Nächsten. Wir geben weiter. Wir können abgeben und frei werden von dieser Identität und die Christus-Identität annehmen. Wir können eine neue Einstellung zu den Mitmenschen gewinnen. Ich mag den Gedanken von Miroslav Volf, dem Professor aus Yale, der wunderbar geschrieben hat, wir können unsere Mitmenschen als Konkurrenten im Kampf um die Güter des Lebens betrachten, dann werden wir ihnen nichts geben. Es sei denn, wir haben so viel mehr als sie, dass aus dem Kampf ein Spaziergang geworden ist, sodass wir uns etwas Großzügigkeit leisten können. Ähnlich bei einer Fußballmannschaft, die weit in Führung liegt, dass sie dem Gegner auch einmal ein Tor gönnen kann. Da muss ich an das Deutschlandspiel denken, 2014, Deutschland gegen Brasilien. Dieses eine Tor hat uns nicht gejuckt. Wir waren weit vorne, sollen die doch ein Tor schießen. Deutschland hat 7-1 gewonnen. Das war doch cool. Die jubeln noch viele innerlich, naja, das kann ich verstehen. Aber Miroslav Volf weitet dieses Bild dann weiter aus. Unser Miteinander unter uns Menschen muss nicht sein wie so ein Fußballspiel, sondern wir können besser dieses Spiel spielen, was wir am Strand gespielt haben, wer Fußball geliebt hat, dieses Hacky-Sack-Spielen, wo man sich in den Kreis stellt und sich den Ball gegenseitig zuspielt und wo der eine dann eine Glanzleistung bringt, um den Ball noch wieder hochzukriegen, weil wir zusammenspielen. Ist das nicht ein cooles Bild für das Zusammenleben von uns Menschen, wenn wir diese neue Haltung bekommen, der andere ist nicht mein Konkurrent, sondern wir spielen zusammen. Wir geben das rein, was wir können, damit wir gemeinsam hier vorankommen, damit hier etwas passiert, damit hier Reich Gottes gebaut wird. Im Psalm heißt es dann, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wunderbar, oder? Wenn wir nur ihn haben, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Paulus sagt, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein, hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Es kommt darauf an, dass wir eine neue Haltung bekommen zu Besitz und Gütern, dass wir darüber nicht unsere Identität ausmachen. Wir können uns daran erfreuen und von Gott diesen Segen auch annehmen, aber das soll uns nicht ausmachen. Liebe Gemeinde, ich möchte dich als Christ ermutigen, dass wenn du in Christus bist, wenn das deine Identität ist, dass du in seiner Gegenwart lebst, dass du im Gebet bleibst, dass du in seinem Wort bleibst, dass du in der Gemeinschaft der Heiligen bleibst und dass du, wenn dann diese Versuchungen da sind, dass ihr zusammen kämpft dagegen und euch bewusst macht, in wem ihr seid. Und dass wir unser Herz füllen lassen mit Liebe, mit der Liebe Gottes, der uns über alles geliebt hat, der unseren Mitmenschen über alles liebt. Weil die fromme Tat an sich, die macht es nicht aus. Paulus sagt, wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe mein Leben verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Also lasst uns in der Liebe bleiben. Lasst uns in Christus bleiben. Lasst uns in dem Vater bleiben, in dem Heiligen Geist. Lasst uns darauf vertrauen, dass er Früchte der Gerechtigkeit in unserem Leben bringt. Ich wünsche mir so sehr, dass hier eine entspannte Schar von Christen rausgeht, in der Identität in Christus und sagt, jetzt rocken wir doch mal unsere Umwelt. Jetzt werde ich eine Art Christus für meine Nachbarn. Jetzt werde ich eine Art Christus für meine Mitschüler. Jetzt werde ich eine Art Christus für meine Kollegen. Ganz tief entspannt. Ich muss mich nicht irgendwie anstrengen oder irgendwie da geistliche Klimmzüge machen, sondern ich habe Christus vor Augen, der für mich gestorben ist, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der mir ein neues Leben gegeben hat. Und das will ich mit meinem letzten Bild verdeutlichen. Paulus sagt im Galaterbrief, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Paulus sagt, ihr sollt diese Jesusbrille aufsetzen. Das ist meine Joggingbrille, sieht bestimmt peinlich aus, aber man sieht einfach alles anders jetzt. Also ein bisschen dunkler. Und das ist das, was Paulus sagt. Haltet Christus vor den Augen. Nehmt diese Christusbrille mit in den Alltag hinein. Er ist der Gekreuzigte. Für wen? Für dich in erster Linie, aber auch für deinen Nachbarn und für den Mann oder die Frau, den du nicht abkannst. Hab diese Christusbrille auf und nimm die nicht ab. Wenn du diese Christusbrille abnimmst, dann siehst du nämlich wieder diese drei Versuchungen. Du sagst, oh, vielleicht soll ich doch wieder auf meinen Besitz vertrauen oder über das, was ich auf die Kette gekriegt habe. Nee, setz die Christusbrille auf, liebe Gemeinde. Geht mit dieser Christusbrille raus. Er ist der Gekreuzigte für deinen Nachbarn, für deine Freunde, für deine Arbeitskollegen. Amen.